Das SWR-Interview der Woche. Am Mikrofon ist Christopher Jenert und mein Gast heute ist Daniela Ludwig, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freue mich dort zu sein.
Frau Ludwig, Sie sind jetzt fast 2 Jahre Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Was haben Sie denn bisher erreicht und was würden Sie gerne noch erreichen?
Ich freue mich sehr und das sage ich wirklich aus vollem Herzen, dass wir jetzt endlich beim Thema Tabak vorwärts kommen. Tabak ist die Droge Nummer 1. Wir haben 127.000 Tabaktote im Jahr. Das zeigt, wir sprechen hier schon über ein großes Problem, auch für die Volkswirtschaft. 100 Milliarden Euro durch Tabakfolgen alleine. Wir haben lang gestritten über das Tabakaußenwerbeverbot. Zu Beginn meiner Amtszeit konnte ich das durchsetzen, gemeinsam mit meiner Fraktion. Da bin ich sehr, sehr froh. Und wir starten jetzt in eine große Rauchausstiegskampagne der Bundesregierung, die meine Idee ist und auf mich zurückgeht. Auch darüber freue ich mich sehr. Große Unterstützung aus dem Deutschen Bundestag. Und wir packen sogar die Tabaksteuer nochmal an, was ich mir fast nicht erträumt hätte, ehrlicherweise. In einem nicht ganz großen Schritt, aber in einem durchaus wesentlichen, weil er zeigt, es ist auch den Kollegen im Finanzausschuss und im Wirtschaftsausschuss klar, wir müssen beim Tabak offensiver werden.
Dann lassen Sie uns das mal kurz sortieren. Also Sie haben gesagt, das Tabakwerbeverbot hat Deutschland jetzt auch seit Anfang des Jahres als letztes Land der EU. Warum hat das denn so lange gedauert? Wer hat da gebremst?
Ja, bedauerlicherweise muss ich zugeben, dass es Teile meiner Fraktion waren, tatsächlich Teile meiner Fraktion. Umso mehr hat es mich wirklich gefreut, dass man meiner Argumentation dann auch gefolgt ist. Ich bin sehr vor dem Thema gewarnt worden, weil man mir sagte, oh, lehn dich dann nicht zu weit aus dem Fenster, das könnte schwierig werden. Am Ende des Tages war es ein wirklich, wirklich guter Kompromiss, den wir eingegangen sind. So ist Politik. Und das jetzt an den Bushaltestellen und an den Großflächen, wo Kinder vorbeilaufen, nicht mehr in bunten Bildern für Tabak geworben werden kann, ist eine echt gute Nachricht. Und zumindest da sind wir jetzt nicht mehr schlusslich. Darauf bin ich schon stolz.
Aber geben Sie uns mal einen Einblick. Was macht das denn so schwierig in Ihrer Fraktion? Wo ist da das Problem?
Jetzt haben wir tatsächlich kein Problem mehr. Ich denke, dass sehr, sehr viele Kollegen meinen Weg mitgehen, dass wir das Thema Tabak höher auf die Agenda beim Thema Sucht setzen müssen. Das ist mir gelungen in den letzten 2 Jahren, weil ich sehr offensiv damit umgegangen bin. Ich glaube auch, weil die Argumente auf der Hand liegen. Ich sagte es schon, 127.000 Tote, 100 Milliarden Euro volkswirtschaftlicher Schaden durch das Rauchen. Das kann ich einfach nicht wegdiskutieren und wird auch übrigens nicht aufgewogen durch die Einnahmen aus der Tabaksteuer. Und dem haben sich viele Kollegen angeschlossen, auch deshalb, weil wir immer mehr jüngere Kollegen haben, die kleine Kinder zu Hause haben und die sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Kinder zu früh mit Tabakwerbung in Berührung kommen. Und das sind wir jetzt wirklich, wirklich gut aufgestellt, auch als Union. Und das freut mich sehr, ist der richtige Weg.
Und trotzdem reden wir über 8 Cent bei der Tabaksteuererhöhung. Wen soll das denn abhalten vom Rauchen?
Naja, wir wissen grundsätzlich, dass jede Preiserhöhung tatsächlich steuernd ist beim Konsum. Das heißt, dass der Konsum dadurch beeinflusst wird. Das würde ich ehrlicherweise gar nicht kleinreden. In der Tat ist es so, ich hätte mir auch einen etwas größeren Schluck aus der Pulle bei der normalen Zigarette vorstellen können, keine Frage. Wir beschreiten aber jetzt den richtigen Weg. Als ich mein Amt angetreten habe, war ich mir ziemlich sicher, bei der Tabaksteuer geht gar nichts. Dass jetzt was geht, ist gut. Und lassen Sie mich eins noch ergänzen. Es geht ja nicht nur um die normale Zigarette. Wir schaffen jetzt einen eigenen Besteuerungstatbestand für die Shisha-Pfeife. Warum ist das so wichtig? Weil Shisha genauso gefährlich ist wie eine normale Zigarette und abhängig macht, aber total unterschätzt wird und bis dato wie der normale Pfeifentabak besteuert wurde. Also ganz, ganz gering. Das ist für mich ganz wichtig, da habe ich Überzeugungsarbeit geleistet, war aber ehrlicherweise nicht schwierig, geht aber 1:1 auf mich zurück. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass die Tabakerhitzer und die E-Zigaretten jetzt so besteuert werden, wie es auch sozusagen ihrer Risikobehaftung entspricht. Auch das war bisher nicht der Fall.
Wenn man auf das Deutsche Krebsforschungszentrum hört, die empfehlen jedes Jahr 10% Tabaksteuererhöhung, davon sind wir entfernt. Sie sagen, auch die Schäden lassen sich durch diese relativ noch niedrigen Tabaksteuern nicht ausgleichen. Warum geht man da nicht gleich höher? Wo hängt's?
Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich da noch von dem weiteren Weg kommen. Zunächst hat man immer gesagt, naja, Tabaksteuer, wollen wir wirklich eine Lenkungswirkung haben? Ja, wir bekennen uns jetzt dazu, dass wir eine Lenkungswirkung haben wollen. Aber die Diskussion läuft jetzt schon in die richtige Richtung. Und das ist mir einfach wichtig, weil wir das bisher in der offensiven Art und Weise nicht debattiert haben. Und darauf bin ich schon stolz. Und es entspricht auch der Problemhaftigkeit des Rauchens 1:1. Wir sprechen über viele andere Drogen, als wären sie der Nabel der Welt. Aber die Droge Nummer 1 mit der höchsten Gefährlichkeit ist der Tabak. Und das muss man einfach mal in den Blick nehmen. Und das tun wir jetzt. Und das, finde ich, ist gut.
Das Interview der Woche mit Daniela Ludwig, fast 2 Jahre jetzt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Als wir uns damals hier gesehen haben, sind Sie sozusagen angetreten mit der Ansage, dass Sie unvoreingenommen auf das Thema Drogen schauen wollen. Und das wurde damals von vielen Legalisierungsbefürwortern, also Thema Cannabis, doch sehr positiv aufgefasst. Da gab es, glaube ich, auch gewisse Hoffnungen, die Sie aber, würde ich sagen, doch eher enttäuscht haben, oder?
Ja, ich kann damit umgehen, wenn ich diese Hoffnung enttäuscht habe. Was mir wichtig war zu Beginn meiner Amtszeit, ist, dieses Thema von allen Seiten zu beleuchten. Denn nur mich hinzustellen und zu sagen, Cannabis ist illegal, weil es verboten ist, wäre jetzt vermutlich doch deutlich zu kurz gesprungen. Bei diesem Thema, das sehr emotionalisiert ist und das von den unterschiedlichsten Seiten auch unterschiedlich debattiert wird. Und deswegen habe ich sowohl mit denjenigen gesprochen, die massiv auf eine Legalisierung drängen, als auch mit denjenigen, zum Beispiel Suchthilfen, zum Beispiel Eltern von betroffenen Jugendlichen, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen, bitte nicht legalisieren. Wir kriegen sonst überhaupt nicht mehr verargumentiert, warum man nicht kiffen soll. Und drum bin ich zu der Überzeugung gelangt, und dazu stehe ich auch sehr klar, die Legalisierung beantwortet keine Frage des Jugendschutzes, beantwortet auch nicht die Frage, wie bringen wir insbesondere an die jungen Leute die Botschaft, dass Kiffen gefährlich ist, dass Kiffen auch blöd macht, wenn man zu viel und zu häufig kifft. Und deswegen ist mein Weg ein ganz anderer. Also ich sage durchaus, das portugiesische Modell, Entkriminalisierung, raus aus dem Strafrecht, rein in die Ordnungswidrigkeit, wäre für mich ein Weg, der gangbar ist und der auch dann Sinn macht, wenn wir das Ganze koppeln mit einer verpflichtenden Beratung. Das wird der Droge Cannabis gerecht. Eine Legalisierung nach meinem Dafürhalten nicht.
Sie sagen, das sei mit Jugendschutz nicht vereinbar. Auf der anderen Seite sagen Befürworter, naja, wenn man es kaufen möchte, kann man das auch tun. Man weiß aber nicht, was man da kauft. Das heißt, eine Legalisierung oder eine Entkriminalisierung könnte ja dafür sorgen, dass man eine Kontrolle über das bekommt, was da verkauft wird und an wen es verkauft wird.
Also wir müssen schon nochmal klar machen, Legalisierung und Entkriminalisierung ist nicht das Gleiche. Legalisierung würde bedeuten, jeder über 18 kann kaufen. Über 18. Deswegen beantwortet die Frage der Legalisierung nicht die Frage des Jugendschutzes. Definitiv nicht. Punkt 1. Punkt 2. Entkriminalisierung beantwortet deutlich stärker die Frage des Jugendschutzes, weil sie gekoppelt ist mit einem verpflichtenden Beratungsangebot. Und wenn dieses Beratungsangebot sozusagen vom Ersttäter, wenn wir so wollen, oder von demjenigen, der zuerst oder ein erstes Mal mit Cannabis aufgegriffen wird, wenn dieses Beratungsangebot angenommen wird, entfällt auch die Ordnungswidrigkeit oder das Bußgeld. Und ich komme aber in Kontakt mit demjenigen. Das ist viel besser als das, was wir jetzt haben. Die strafrechtliche Keule ist in der Tat in meinen Augen nicht angemessen für jemanden, der erstmalig mit Cannabis aufgegriffen wird. Da bin ich voll dabei, belastet die Justiz, belastet die Polizei. Es kommt dann Monate später letztlich irgendwann der Hinweis, du hast etwas Verbotenes getan, das wirkt null. Das wirkt null. Und drum sage ich, wenn wir was erreichen wollen bei den Jungen, die ja immer jünger werden, wenn sie mit Kiffen beginnen, die auch, weil die Legalisierungsdebatten diesen Eindruck vermitteln, glauben, dass sie was Harmloses tun, Wenn wir da nicht stärker eingreifen, da mache ich mir wirklich Sorgen. Und mir geht's echt um die Jungen. Und wenn ich in Suchtkliniken gehe und da laufen sehr junge Patienten rum mit 23, 24 und ich frage, ja, warum sind die denn hier? dann kriege ich zu 80% die Antwort wegen Cannabiskonsum. Und das ist etwas, was mich ehrlicherweise viel stärker umtreibt als diese ganze komplett theoretische Debatte, wie können wir über Modellprojekte Cannabis rausgeben. Das bringt uns nicht weiter. Mir geht's wie bei allen anderen Drogenthemen auch in allererster Linie um den Jugendschutz. Und den erreiche ich nicht mit einer Legalisierung.
Sie sagen, die Entkriminalisierung wäre ein Weg wie das portugiesische Modell. Gibt es denn da mittlerweile Bewegung bei Ihnen in der Fraktion, die ja auch so einem Modell ja doch eher ablehnend gegenüberstand bisher?
Also wir sprechen wirklich viel drüber. Die Kollegen nehmen das Thema Cannabis als etwas wahr, was insbesondere junge Leute umtreibt. Das geht mir ja selbstverständlich ganz genauso. Und deswegen gibt es schon eine Offenheit, einfach mal zu gucken, ist das, was wir in Deutschland machen, wirklich zielführend, gerade im Hinblick auf den Jugendschutz, oder gibt es internationale Wege, die besser funktionieren? Ich kenne jetzt nur sehr wenige Kollegen, die der Legalisierung das Wort reden. Ich kenne aber sehr viele Kollegen in meiner Fraktion, aber nicht nur da, sondern in meiner Gesamtpartei, die sagen, Mensch, nur wegducken bei dem Thema, das kann doch nicht die Lösung sein, und wir sollten doch als Union vielleicht tatsächlich hier sprechfähiger werden. Ich habe gerade dargestellt, wo mein Weg dahin gehen würde, wenn ich es allein entscheiden könnte. Das Ganze natürlich gekoppelt mit einheitlichen Eigenbesitzgrenzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sollte nicht jedes Bundesland zwischen 6 und 15 schwanken. Aber dem Grunde nach einen Weg in die Entkriminalisierung zu gehen, das könnte ich persönlich mir jedenfalls vorstellen. Und wie gesagt, viele Kollegen sind wirklich offen in der Debatte, fragen mich auch offensiv, wie ich es denn sehe. Und da müssen wir uns einfach auf den Weg machen.
Glauben Sie denn, es geht ein Weg daran vorbei, jetzt gerade, wenn wir Richtung Bundestagswahl gehen und eigentlich bis auf die Union und auch die AfD eigentlich alle mehr oder weniger dem offen gegenüberstehen? Also Kompromisse werden da ja nötig werden.
Ja, die entscheiden wir aber nicht in einem Wahlprogramm, sondern dann, wenn es darum geht, tatsächlich in konkrete Arbeit einzusteigen. Deswegen nochmal relativ klar, ich sehe bei uns keine Mehrheit für eine Legalisierung, bis hinauf in die Fraktionsspitze. Auch bei mir tatsächlich führte da kein Weg hin. Und alles andere gilt es dann zu entscheiden, wenn wir Teil der Koalitionsverhandlungen sein sollten. Das wird sich ja erst entscheiden.
Wie stehen Sie denn als Drogenbeauftragte zu den ganzen CBD-Produkten, die gerade auf den Markt kommen?
Ach, wissen Sie, das scheint ja so ein richtig großer Trend zu sein. Überall, egal in welchen Drogeriemarkt ich gehe, hüpft mir Hanföl entgegen oder auch ein Tee oder wie auch immer. Also wenn die Leute glauben, dass es ihnen hilft und sie bereit sind, einen doppelten Preis dafür zu zahlen, sollen sie es meinetwegen gerne tun. Aber das ist definitiv nicht das Thema der Drogenbeauftragten.
Wie dick muss denn eigentlich so das eigene Fell sein, wenn man Drogenbeauftragt ist?
Ja, man sollte schon ein kleines Pelzchen haben. Das ist überhaupt nicht die Frage. Man sollte in der Lage sein, auch mal die echt bösen Kommentare zu überlesen. Kleiner Hinweis übrigens an die Community, das hilft dem eigenen Anliegen auch nichts, wenn man jeden Tag die Drogenbeauftragte unter der Gürtellinie beleidigt, Klammer auf, Klammer zu. Aber man muss es wegstecken. Da sage ich einfach, wenn man als CSU-Frau diese Position bekleidet, stellt man sich auf sowas ein.
Sie können sich wahrscheinlich denken, auf was ich anspiele. Es gibt von Ihnen den Satz, nur weil Alkohol gefährlich ist und bestritten ist, Cannabis kein Brokkoli. Sie sind sozusagen ein lebendes Meme geworden, könnte man fast sagen. Bereuen Sie diesen Satz denn mittlerweile?
Nee, weil er stimmt. Ich habe ja vorher gerade relativ ausführlich erklären können, warum er richtig ist. Es wird mir immer der Vergleich entgegengehalten, ja, aber Alkohol ist auch legal. Ja, stimmt. Und in der Tat könnte ich mir durchaus auch beim Alkohol vorstellen, dass wir uns das Thema mal noch genauer auch im Hinblick auf den Jugendschutz anschauen. Da gilt übrigens das Gleiche, da ist der Jugendschutz sehr, sehr wichtig. Aber deswegen zu behaupten, Cannabis sei ja viel ungefährlicher und eigentlich sowas Ähnliches wie Gemüse, deswegen der Brokkoli. Das stimmt halt auch nicht und das habe ich vorher gerade sehr deutlich versucht zu erklären. Als ich diese Antwort gegeben habe, habe ich sie sehr bewusst gegeben, um einfach mal zuzuspitzen. Und Sie wissen, wie es ist, manche Botschaften kommen immer erst an, wenn man zuspitzt.
Sie haben gerade gesagt, es bringt nichts, die Drogenbeauftragte immer wieder unter der Gürtellinie zu beleidigen oder anzugehen. Das finde ich ist ein ganz gutes Stichwort, weil wir jetzt in diesem Wahlkampf, habe ich den Eindruck, es geht nicht immer nur über der Gürtellinie zu, auch aus Ihrer Partei. Es geht zum Beispiel um dieses Meme, ich kann es Ihnen mal rübergeben. Mhm. Da geht es um Annalena Baerbock und um die nachträglich gemeldeten Einkünfte und drei braune Haufen, die mit auf diesem Bild sind. Das ist nicht gerade über der Gürtellinie, oder?
Nee, also ich nehme da an niemanden aus übrigens. Ich glaube, dass wir eine Politikkultur in Deutschland entwickelt haben, wo wir uns dazu entschlossen haben, im Parlament nicht Fragen mit Fäusten zu regeln oder mit Stühlen zu werfen, wie es in anderen Parlamenten üblich ist. Und das Ganze übertragen auf Social Media heißt natürlich auch, Freunde immer so ein bisschen den Stil wahren. Deswegen würde ich das hier gar nicht versuchen zu entschuldigen. Hat mir übrigens auch nicht gefallen, weil ich tatsächlich bei sowas sensibler reagiere vielleicht als andere, weil es mich selber auch täglich betrifft und weil ich einfach diese Kotz-Smileys nimmer sehen kann oder so Sätze wie, wenn jemand wie Sie sich vermehrt, gehört das verboten. Ja gut, da nehme ich mir dann einmal raus, solche Leute zu blockieren, weil das geht einfach nicht. Und drum bleibe ich bei meinem Satz, wenn man was erreichen will, erreicht man es nicht unter der Gürtellinie, sondern nur mit Stil und mit den besseren Argumenten. Da bin ich jederzeit bereit, in den Austausch zu gehen, anders nicht.
Sie sind ja Mitglied im Vorstand Ihrer Partei CSU. Das ist, kann man jetzt sagen, kein Einzelfall. Also was ist das für eine Strategie?
Ja, das ist mir jetzt zu pauschal. Also ich kenne jetzt nicht viele weitere Fotos, die in der Weise mit Frau Baerbock umspringen, dass die politische Auseinandersetzung natürlich in einem Wahlkampf härter wird. Ist völlig normal und dass man sich natürlich jederzeit bemühen sollte, hier gewisse Anstandsregeln zu beachten, ist auch klar. Und weil es jetzt hier permanent auf uns geht. Also wenn ich mir jetzt gerade anschaue, mit welcher Schmutzkampagne der Koalitionspartner über den Gesundheitsminister herfällt und sich auch ein Medium nicht zu schade ist, ungeprüft mit so Begrifflichkeiten wie Schrottmasken um sich zu werfen, dann würde ich mal sagen, alle ein bisschen aufpassen mit Steine werfen aus dem Glashaus und wirklich jeder mal kurz Reset machen, drüber nachdenken, wem bringt's wirklich was? Ich würde im Zweifel sagen, niemandem, weil die Wählerinnen und Wähler solche Schlammschlachten nicht gut finden und sie nicht wollen, sondern sie wollen am Ende des Tages natürlich eine Auseinandersetzung um personelle Eignung für ein Amt. Aber dafür muss ich niemanden herabsetzen, weil mir sonst nichts einfällt, sondern da würde ich mal sagen, hat jeder die Schwachstellen, die dann der politische Gegner auch angreifen kann und für die Inhalte gilt das Gleiche. Und ich kann einfach nur sagen, egal aus welcher Ecke solche Schmutzeleien kommen, genützt haben sie bisher keinem.
Sie haben gerade schon angesprochen, auch diese Scharmützel, die SPD gegen Spahn. Es ging jetzt zuletzt auch darum, dass nochmal dieser Anlauf, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, ist gescheitert. Wie ist denn momentan die Arbeit bei den beiden Fraktionen in der Großen Koalition? Wie nehmen Sie die wahr?
Ja, sie ist natürlich an manchen Stellen angespannt. Das ist überhaupt keine Frage. Wir kriegen aber auf der anderen Seite allein diese Woche gemeinsam 30 Gesetzgebungsvorhaben durch. Und das natürlich manche Dinge so prominent auch debattiert werden wie die Kinderrechte, weil ja jeder auch glaubt, da mitreden zu können, ist mir völlig klar. Auf der anderen Seite sind wir nach wie vor arbeitsfähig. Die Anzahl der Gesetze diese Woche allein beweist. Wir machen eine gute Pflegereform gemeinsam. Auch da haben wir lang miteinander gerungen. Ist ein wichtiges Gesetz. Wir bringen wirklich nochmal Dinge vorwärts. Drum finde ich so bedauerlich übrigens, dass man versucht hat, wegen einer Landtagswahl jetzt hier einen Keil reinzutreiben, weil nochmal, der Wähler gutiert das nicht. Und der Wähler gutiert, wenn bis zum Schluss seriös gearbeitet wird und das parallel dazu ein Wahlkampf stattfindet, ist eine völlig andere Nummer. Aber ich muss schon gucken, dass ich Regierungshandeln, das das Land dringend braucht, insbesondere nach so einer Krise, wie wir sie hatten, und Wahlkampfscharmützel ein Stück weit getrennt voneinander laufen. Und da muss sich wirklich jeder an der Nase fassen und sich bemühen, dass wir das im Parlament hier gut rüberbringen.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Ihrem Thema. Und zwar sagt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, dass jetzt unter den Corona-Kontaktbeschränkungen deutlich mehr Alkohol zu Hause getrunken werde. Es gebe zwar noch keine exakten Zahlen, aber es deutet sehr viel darauf hin. Sehen Sie dieses Problem auch so massiv?
Also es gibt tatsächlich überhaupt keine Zahl, die diese Behauptung beweist. Darauf möchte ich schon in aller Deutlichkeit hinweisen. Wir haben sicherlich eine Verschiebung bei den Konsumzahlen, sprich weniger Alkohol logischerweise über die Gastronomie, mehr Alkohol deswegen über die Ladentheke im Supermarkt. Aber wir haben keinerlei Beweise dafür, dass mehr Alkohol konsumiert worden ist während Corona. Wir haben auch keine Hinweise darauf, dass mehr geraucht worden ist. Wenn Sie mich vielleicht in einem halben Jahr nochmal fragen, dann haben wir valide Zahlen, weil wir das natürlich erheben und auch dran sind an unterschiedlichen Stellen, übrigens im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, weil wir das selbstverständlich wissen wollen. Aber jetzt aus dem Bauchgefühl raus so eine Behauptung aufzustellen, da bin ich jetzt nicht dabei, weil ich sie nicht beweisen kann.
Gibt es denn Signale aus irgendwelchen Suchtberatungsstellen, dass da mehr Zulauf gekommen ist über die Corona-Zeit?
Es gibt Signale, dass ein paar Themen virulenter geworden sind. Das eine Thema ist auf jeden Fall die Frage des Medienkonsums bei Kindern und Jugendlichen. Da sagen mir Suchtberatungsstellen sehr deutlich, hier haben sie viel mehr Anfragen als vorher von Eltern und von Jugendlichen. Eltern, die sich Sorgen machen über den Medienkonsum, PC-Gebrauch, Smartphone-Nutzung ihrer Kinder. Und hier wissen wir valide, hier hat zumindest im ersten Lockdown die Nutzung von Social Media, Glücksspiel, Computerspiel deutlich zugenommen. Das wissen wir. Und entsprechend haben im Nachgang auch die Kontaktaufnahmen zu den Suchtberatungsstellen deutlich zugenommen beim Thema Medienkonsum. Das wissen wir tatsächlich. Und wo wir mittlerweile auch einen stärkeren Eindruck bekommen, was aber auch schwierig zu beziffern ist, ist die Lage von Kindern, die in suchtkranken Familien aufwachsen und die während des Lockdowns letztlich, wie sage ich es, ihren suchtkranken Eltern nicht ausgekommen sind und die wirklich täglich auch mangels Präsenzunterricht mit der Suchtkrankheit ihrer Eltern konfrontiert worden sind. Und das ist übrigens was mich sehr, sehr umtreibt, viel mehr als alles andere, dass wir diese Kinder über Monate nicht gesehen haben. Und drum gehöre ich auch zu denen, die schon im ersten Lockdown auch oft gegen die Parteilinie gesagt haben, ich halte Schulschließungen für einen ganz großen Fehler, insbesondere bei den Kleineren.
Wenn ich, sagen wir, in etwa einem Jahr ein Interview mit der Drogenbeauftragten anfrage, sitzen Sie dann hier oder wer wäre dann womöglich hier?
So, jetzt gucke ich mal über den Tisch, sehe keine Glaskugel, die mir diese Frage beantwortet. Ich weiß es nicht. Ich kann eines sagen, mir macht die Aufgabe wirklich sehr viel Freude. Ich hätte nicht gedacht, dass sie thematisch so eine Weite anbietet. Das ist super, aber alles andere liegt definitiv nicht in meiner Hand, sondern in erster Linie in der Hand der Wählerinnen und Wähler und dann in der Frage, welche Parteien möchten denn gerne zusammen regieren. Und dann gucken wir weiter.
Aber wenn es möglich wäre, würden Sie weiter zur Verfügung stehen oder haben Sie da andere Pläne?
Pläne kann man, glaube ich, sowieso keine schmieden, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Wir hängen ab von Wahlergebnissen, von Mehrheitsverhältnissen. Das weiß ein Politiker. Und drum habe ich immer schon gesagt, zu glauben, dass man eine politische Karriere auf dem Reißbrett planen kann, das funktioniert nicht. Und das gilt natürlich auch für mich. Ich schließe nichts aus, ich lege mich aber auch auf nichts fest.
Dann sind wir gespannt, wer dann in einem Jahr womöglich hier sitzt. Das war das SWR-Interview der Woche mit der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.